Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 592. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Dennis.
Ja, servus, hallo.
Der Basti.
Gute und Grüße.
Und die Frau Patricia.
Hallo.
Ja, wir befinden uns in einer Länderspielpause oder kurz vor dem Ende einer Länderspielpause. Wir haben gedacht, nachdem wir jetzt ein Päuschen letzte Woche gemacht haben, wird es mal wieder ein bisschen Zeit, über die Eintracht zu reden. Bevor wir das tun, natürlich wie immer am Anfang einer jeden Sendung der obligatorische Hinweis, dass ihr uns unterstützen könnt, indem ihr mal auf eintracht-podcast.de geht und dort findet ihr eine Supportseite und da findet ihr die verschiedensten Wege, wie ihr uns unterstützen könnt und tragt dann damit dazu bei, dass wir hier Woche für Woche ein bisschen über die Eintracht reden können, so wie auch jetzt. Ja, Länderspielpause, ihr hattet ein bisschen Zeit, euch vielleicht so von den letzten Geschehnissen in dieser Liga und in der Champions League und so weiter zu erholen. Und von daher ist meine erste Frage an euch, wie ist denn aktuell so eure Eintracht-Stimmung mit ein bisschen Abstand in dieser Länderspielpause? Wie trüb oder sind denn die Wolken oder wie klar ist denn der Himmel bei euch so? Patricia, wie ist es denn bei dir?
Ist okay bei mir, ehrlich gesagt. Ich habe mich damit abgefunden, dass die Abwehr aktuell ein bisschen wackelig ist. Und wenn man damit mal so ein bisschen Frieden geschlossen hat, geht's. Ich glaube, es ist nicht so dramatisch, wie man sich das vielleicht zwischendurch immer mal ausmalt oder wie man sich dann mal dazu verleiten lässt, wenn man irgendwelche Diskussionen liest, hört, was auch immer. Ich finde es ehrlich gesagt noch gar nicht so schlimm, wie das oft, ja, hochstilisiert wird. Natürlich gibt es ein paar Probleme und ich glaube, daran wird auch gearbeitet und ich hoffe, daran wird gearbeitet. Aber alles in allem, ich bin diese ganzen Spiele mal so durchgegangen und habe wenig Spiele gefunden, die mich wirklich ärgern. Und ich glaube, mein Top-Spiel, was mich am allermeisten ärgert und wo ich nicht drüber hinwegsehen kann, ist Union, das Heimspiel gegen Union. Das fand ich katastrophal, ansonsten ist es eigentlich alles okay, erklärbar oder halt die bekannten Probleme, an denen gearbeitet werden müssen und das ist gerade so die Stimmung, also es ist okay, würde ich sagen.
Das bringt mich gleich zu einer anderen Frage, weil vor zwei Wochen, als Dennis und ich hier nach dem Atletico-Spiel eine kurze Sendung aufgenommen haben, hatten wir auch dieses Thema kurz am Wickel, wo wir gesagt haben, naja, irgendwie wird gerade so gefühlt so ein bisschen die Eintracht überall zerrissen und wir waren uns nicht sicher, ob das wieder nur so ein Social-Media-Schrägstrich manche Presseerzeugnisse Phänomen ist oder ob das wirklich ein etwas größeres Thema ist. Basti, du warst doch auch in Atletico. Wie war denn die Stimmung da nach dem Spiel mit den Fans, mit denen du da unterwegs warst? Ist es da auch so ein Thema gewesen, dass die Mannschaft so zerrissen wird oder ist es wirklich nur so ein Kommentarspaltenphänomen?
Ja, wahrscheinlich ein Mix aus beidem, aber Tendenz Kommentarspaltenphänomen. Das ist ja sowieso ein Punkt, der in den letzten Jahren zugenommen hat und wo Patricia auch zu Recht anmerkt, dass man sich selber davon gar nicht freimachen kann, dass das sein eigenes Denken auch beeinflusst. So, du liest das und dann denkst du, also das ist so eine Negativspirale, wenn du bei X unterwegs bist oder bei irgendwelchen YouTube-Kommentaren oder hier oder da. Da ist der Tenor sowieso eher negativ, aber bei allen Themen eigentlich. Da hast du das Gefühl, da sind manche dabei, die wollen auch, dass das schief geht, damit die sich beschweren können. So, das versuche ich irgendwie auch in den letzten Monaten auch so ein bisschen für mich auszublenden, weil du sprichst zu Recht an, wenn du dann vor Ort bist. Also es ist zwar niemand, mit dem ich in Madrid war, der fassungslos war, dass die Eintracht 5-1 bei Atletico Madrid verliert.
Ja, auch zu Recht.
So, es ist wirklich Atletico Madrid. Die Eintracht ist ja mit Sicherheit jetzt auch kein Verein, der im Sommer 320 Millionen Euro ausgegeben hat, um die Champions League anzugreifen oder sonst irgendwas. Also die Eintracht ist ja im Sommer eigentlich eher zurückhaltend gewesen, was Transfers betrifft. Deswegen wusste man ja auch, mit welchem Kader man da in so eine Champions League-Saison geht. Ich habe auch selber irgendwie vom Gefühl her gedacht, ja, Champions League-Kader ist das nicht, ist wahrscheinlich auch vernünftig, keinen zu bauen, aber an der einen oder anderen Stelle wird es nicht reichen. Ja, und dann kamen in den letzten Wochen einfach auch zu viele Formschwächen dazu. Und ich finde trotzdem, dass man das schon ansprechen kann, ohne ein Überdrama zu machen. Also was Collins in Madrid da die ersten 20 Minuten gespielt hat, das habe ich selten gesehen tatsächlich. Also das war wirklich wild. Und wenn du dann eben nicht alle Spieler auf komplett Strom hast, dann passiert das, was da passiert. Und das hat A damit zu tun, dass die Eintracht mit Sicherheit noch nicht im kompletten Flow ist. Und B, aber auch damit zu tun, dass Atletico schon ein krasser Verein ist. Also, um deine Frage zu beantworten, die Leute, die dort waren, das hast du auch an der Stimmung gemerkt, die konnten schon einschätzen, dass das kein Skandal ist, was da passiert ist, sondern dass man halt einfach sagt, weißt du was, wir wollten Champions League, hier, das ist Champions League. Wir sind mit 2 Spielen und 3 Punkten auch gut dabei, also von daher. Die Stimmung vor Ort war in den Phasen, in denen die Polizei sich nicht in den Block geschmuggelt hat, war die Stimmung gut. Also von daher glaube ich, dass man das auch einordnen muss.
Und wie ist so allgemein deine Eintracht-Stimmung gerade, Basti, mit dem?
Die ist eher positiv, tatsächlich, weil es gab Dinge, die wahnsinnig waren. Also diese Spiele gegen Bremen und Hoffenheim, die haben eine unglaubliche Dominanz gehabt. Dieses zwischenzeitliche 6-0 in Gladbach mit diesen Toren auch, mit der Arte-Tore. Also das strahlt schon noch, muss ich sagen. Das Galatasaray-Spiel, die Stimmung vorm Spiel, während dem Spiel, nach dem Spiel, dieses Europacup-Feeling, so, wo du halt ja eigentlich auch an gewissen Stellen schon gedacht hast, boah, hat sich das abgenutzt? Fühle ich das noch? So, es gab ja Europapokalspiele, wo du dachtest, ey, so, wo du dir selber dieses Do-Something-Gift gerne geschickt hättest, so. Aber das Galatasaray-Spiel hat das komplett widerlegt, so. Da war alles dabei, was du haben willst. Deswegen für mich überwiegen die positiven Erlebnisse, die positiven Stories von Spielern auch dieses Jahr. Und also Grundstimmung ist positiv, aber das heißt nicht, dass ich nicht sehe, dass da merkwürdige Dinge passieren. Von Spielern, wo du es auch nicht unbedingt erwartet hättest, weil du eigentlich, wenn du abends ins Bett gehst und Sicherheit spüren willst, das Spieler sind, an die du dann denkst, zu denken, okay, Koch wird regeln, Theat wird regeln, der wird regeln. Also es kommt ja eine Ungewissheit beziehungsweise eine Instabilität an ungewohnter Stelle ins Spiel aktuell.
Ja, kann ich nachvollziehen, geht mir ähnlich, aber vielleicht noch Dennis, wie ist bei dir?
Ja, finde ich sehr gut, wie ihr das schon zusammengefasst habt. Also die Stimmung ist bei mir eigentlich auch noch gut. Das Einzige, was mir auch Magenschmerzen macht, ist genau das, was Basti eigentlich jetzt am Ende nochmal angesprochen hat, dass eben Leistungsträger nicht performen oder in der Art und Weise nicht performen. Das steckt natürlich auch das ganze Umfeld so ein bisschen mit an oder die Nebenspieler. Und wir haben ja schon drüber gesprochen, du kannst von manchen Spielern, die jetzt die erste oder zweite Saison erst spielen, auf dem Niveau nicht erwarten, dass die ständig auf demselben Niveau einfach bleiben. Die haben ihre Schwankungen. Von einem Koch bin ich es normalerweise gewohnt, das ist jemand, der hat schon gezeigt, dass er es über weite Teile kann, auch durch seine Nominierung zur Nationalmannschaft, wo er auch solide gespielt hat und so weiter. Also für mich auf jeden Fall jemand, der, du hast gerade gesagt, Basti, der Sicherheit ausstrahlt. Genau das ist normalerweise eine Person, Koch, der für mich dann auch die Jungen mal an die Hand nimmt und sagt, kommt, reißt euch zusammen, das wird schon, der eher im Moment natürlich rumflattert. Aber über alle Wettbewerbe und alle Spiele, die hier die letzten 2, 3 Wochen oder 4 Wochen dann gelaufen sind, hatte der immer wieder so Sachen drin. Der hat genau das Gleiche. Das ist eher das, so dieses individuelle Spieler, die auf einmal nicht performen, machen mir schon Sorge, weil ich es einfach nicht verstehe. Ist aber auch was, dass es hoffentlich schnell wieder umgestellt und abgestellt werden kann. Und da haben wir natürlich jetzt die besten Chancen. Wichtiges Spiel dann am Sonntag mit Freiburg, wo es einfach wieder sofort besser funktionieren muss. Die Länderspielpause hat uns hoffentlich jetzt hier mal in dem Fall gut getan, weil du einfach gemerkt hast, dass diese Verunsicherung durch die ganze Reihe hinten gegangen ist. Und Patrizia, du hast, glaube ich, angefangen mit, die Abwehr funktioniert, genau das ist es, ne? Also du musst sagen, solange hinten ab das letzte Drittel nicht funktioniert, wird es auch schwierig nach vorne. Im Mittelfeld haben wir schon immer, das ist Thema, da könnten wir jetzt schon wieder die Sechser und da funktioniert es nach vorne nicht. Aber das fängt alles hinten an, sobald die Unsicherheit von da kommt und die Tore sehr einfach und simpel fängst, da fängt der Kopf an und ich glaube, das ist wirklich was, da müssen wir aufpassen, dass das schnellstmöglich abgestellt wird. Aber da bin ich auch überzeugt von, weil wir so viel Schönes gesehen haben in der Saison schon und auch die Grundstimmung bei mir zumindest auch noch gut passt, dass wir hier jetzt nicht in eine Abwärtsspirale gekommen sind, sondern eher gucken müssen, am Sonntag muss es jetzt laufen und dann gehen die Hammerspiele ja weiter. Ich glaube, wir spielen ja schon am 22. wieder gegen Liverpool. Also ist auf jeden Fall einiges, was an Spielen noch vor uns liegt und wo dann auch die Top-Spieler wieder zeigen können, dass sie eben auch auf einem Top-Niveau spielen können.
Ja, also es sind jetzt 7 Spiele in 3 Wochen, dann ist ja wieder eine Länderspielpause und da sind einiges an an Knackerspielen dabei. Liverpool hattest du gerade eben schon angesprochen, nächste Woche Mittwoch. Dann haben wir in der Woche da drauf das DFB-Pokalspiel, zweite Runde gegen Dortmund, auch auf jeden Fall ein wichtiges Spiel. Und dann in der Woche danach das Auswärtsspiel bei Neapel.
Und ganz viele Spiele, die du aber, wenn du oben bleiben willst oder im oberen Mittelfeld bleiben willst, dann auch gewinnen oder punkten musst. Ne? Es ist Freiburg, ja, die stehen auch mit uns da oben, das ist ein direkter Konkurrent, musst du aber was holen. Irgendwo zumindest, du musst zumindest zeigen, dass was funktioniert. Pauli, dann hast du Heidenheim. Da sind alle Spiele, da kannst du dich dann nicht, also darfst hier nicht im Endeffekt in der zweiten Woche vom November stehen und kannst sagen, naja, wir haben zwar ganz gut gespielt, aber in den letzten Spielen war nicht so viel zu holen. Das ist einfach nicht der Fall. Der Spielplan gibt da schon viel her, auch über Leistung und Ergebnisse dann Selbstbewusstsein zu holen. Oder seht ihr das anders?
Ja, das wird auf jeden Fall die große Herausforderung. Und das war ja auch etwas, was wir in der Vergangenheit auch immer wieder schon angesprochen haben. Du musst einfach diesen Wechsel im Kopf hinkriegen von, du hast Mittwoch dieses Highlight-Spiel gegen Liverpool und hast dann Samstag das Pflichtspiel gegen St. Pauli, was du quasi ja dann gewinnen musst, weil das sind halt die Mannschaften, die in der Tabelle unter dir stehen, gegen die
Pauli
du jetzt halt
nicht,
einfach,
oder?
Ja, okay. Pauli jetzt nicht mehr, aber ne, die du halt, ja doch, St. Pauli steht aktuell noch unter uns.
Ja, aber wenn man bedenkt,
hast recht, ja.
Also wenn man bedenkt, die Mannschaften, die man hätte schlagen müssen in der Bundesliga, hat man ja auch fast alle geschlagen. Also Union ist, wie gesagt, für mich auch die Ausnahme. Aber dass du gegen Bayern und gegen Leverkusen verlierst, okay, das ist ja, glaube ich, auch eingeplant. Also es kann passieren und das passiert auch regelmäßig, ja. Vor allem Leverkusen auswärts und gegen Bayern. Ja, da hast du mal das Freakspiel zu Hause, wo du gewinnst oder unentschieden spielst. Das hatten wir in den vergangenen Saisons und da sind wir auch verwöhnt mit. Aber realistisch gesehen ist es ja keine Schande, gegen die Bayern zu verlieren. Das sind halt zwei Niederlagen, die du in der Saison einplanst.
Ja.
Deswegen finde ich, ist man in der Liga eigentlich noch im Soll, dass du dann halt auch mal gegen, keine Ahnung, Union oder so ausrutschst. Das ist so. Dann muss man jetzt halt sehen, wie man sich jetzt wieder aufrafft. Man hatte jetzt halt natürlich dann mit Atletico auch noch so, du hast natürlich viele Tore kassiert und du hast auch Niederlagen kassiert, aber man muss immer noch in Relation setzen, gegen welche Teams das war. Und dass es jetzt eben in der Liga zählt, wenn du gegen Freiburg spielst, die jetzt auch kein Fallobst sind, aber die haben auch Verletzungsprobleme, glaube ich. Und da wird was zu holen sein und sollte man vielleicht auch was holen. Dann hast du Heidenheim, St. Pauli, das kriegst du vielleicht hin oder ja, also daran wird man sich dann vielleicht eher messen lassen als an, weiß ich nicht, zwei Niederlagen gegen Bayern und Leverkusen.
Ja, ich finde das ein wichtiger Punkt, weil das ist genau das, du kannst nicht wegen einem Spiel, dieses Unionsspiel, was wirklich freakig war und was mich auch am meisten abfuckt von allen Spielen, das ist das Einzige, wo man sagen kann, okay, das geht so nicht. Aber von diesen wirst du noch zwei, drei in der Saison haben. Aber es muss halt auch bei zwei, drei bleiben, das hat Dennis richtig gesagt. So, du kannst trotzdem jetzt nicht irgendwie gechillt sein, sondern du musst halt sagen, okay, weiß ich nicht, so anderthalb Spiele wie Union kannst du in der Hinrunde haben. Wir hatten das ja auch, erinnert euch an das Spiel gegen Mainz damals, wo du das Gefühl hattest, was ist da denn passiert?
Mhm, ja.
So, wo Mainz überhaupt nicht weiß, wie sie das Spiel gewonnen haben. Also du hast diese Spiele drin und kannst trotzdem viele in der Liga erreichen, aber du darfst halt nicht zu viel haben. Mhm. Und du darfst halt auch nicht, weil du dann Champions League spielst und weil wir ein Highlight nach dem anderen in der Champions League haben, wir spielen jetzt wieder gegen Liverpool. So, weißt du, kommst von Atletico nach Hause, spielst du auch, wir spielen jetzt gegen Liverpool, wir haben vorher gegen Galatasaray gespielt, bald spielen wir in Neapel, dann spielen wir in Barcelona, dann spielen wir noch, also das ist ja wahnsinnig, was für eine Gruppe das ist. Aber das darf dir die Liga halt nicht ficken. So, das ist trotzdem was, wo du jetzt ein Auge drauf haben musst und du kannst dieses Freiburg-Spiel und das St. Pauli-Spiel nicht locker angehen. So, du musst trotzdem gucken, dass du in der Liga den Anschluss hältst, weil wenn du theoretisch gesehen aus diesen beiden Spielen jetzt nur einen Punkt holst, dann kann man schon davon reden, dass der Saisonstart versaut wurde, in Anführungszeichen. Und da musst du halt aufholen. Deswegen, ich glaube, es ist keine Zeit für Panik, es ist aber auch keine Zeit zu chillen. Also die Eintracht muss jetzt diese Standard-Bundesliga-Spiele, die in Masse kommen werden, einfach gewinnen.
Ja. Aber habt ihr denn da Bedenken, dass das nicht erkannt wurde und dass man da jetzt nicht irgendwie Mittel findet? Oder sagt ihr, ja, wenn wir das erkennen, dann erkennen die das auch?
Ja, klar können die. Jeder Bundesliga-Trainer wird erkennen, was schiefläuft. Die Frage ist halt, inwieweit gerätst du in, keine Ahnung, du kannst Verletzungspech haben, haben wir schon mit Christensen. Götze war nicht fit oder ist nicht fit, Skiri ist nicht fit. So, du genau, also du hast ja schon auch viel Verletzungspech, mehr als letzte Saison gefühlt schon jetzt. Ja. Und ja, und du kannst auch Pech haben. So, was ist denn, wenn, weiß ich nicht, in Freiburg du gut spielst und alles ist in Ordnung und das System funktioniert und alle diese Dinge, die uns begeistert haben, funktionieren, aber du triffst halt dreimal den Pfosten. Also so, du kannst auch unverschuldet in blöde sportliche Situationen geraten. Deswegen glaube ich, die Mannschaft ist dazu in der Lage. Ich glaube auch, dass die Leute, dass alle, die da mitarbeiten, erkannt haben, wo die Probleme liegen, dass Theater und Koch auch gezeigt haben, dass sie es können. Also das ist weit, weit weg von Problemen, die wir hier auch schon in den letzten Jahren besprochen haben, wo wir verzweifelt waren, weil die Qualität nicht ausgereicht hat, weil die Stimmung in der Mannschaft scheiße war, weil der Trainer weg musste oder. Das sind Dinge, die kannst du abstellen, die kommen jetzt in einer zu großen Häufigkeit auch vor, von zu vielen Spielern gleichzeitig auch. An gewissen Stellen vielleicht auch erwartbar, musst du durch, hat Topmüller ja auch gesagt. Also und von daher, ich traue dieser Mannschaft und ich finde, dass sie sich das Vertrauen auch erarbeitet haben, inklusive Trainer, zu, dass die schon in Freiburg jetzt mit diesem bisschen Pause schon anders auftreten. Und wenn du da gewinnst, dann hast du im Endeffekt das Unionsspiel wieder gut gemacht, weil in Freiburg kannst du auch mal verlieren. Also das ist jetzt nicht so, dass du sagen musst, okay, das sind sichere 3 Punkte. Nee, wenn du in Freiburg gewinnst, dann hast du die Union-Punkte wieder rausgeholt, hast dann ein Highlight gegen Liverpool und spielst dann daheim gegen St. Pauli. Und wenn du aus den 3 Spielen 7 Punkte holst, dann schwimmen wir auf einer ganz anderen Welle. Also von daher ist doch noch alles in Ordnung.
Wichtig ist ja auch, Freiburg ist ja jetzt auch keine Übermannschaft. Auch die letzten 2 habe ich jetzt gesehen, die hatten gegen Mönchengladbach und gegen gegen Hoffenheim hatten die jeweils unentschieden gespielt. Also das ist gerade Gladbach auch, wenn du gesehen hast, wie die teilweise da bei uns aufgetreten sind, das ist schon, das sollte schon, wenn du einigermaßen performst, auch für uns was drin sein. Wir hatten ja die Jahre auch, wo du gesagt hast, die kommen jetzt zur Unzeit oder die haben jetzt einen absoluten Lauf. So ist es nicht. Auch bei denen ist es momentan nicht alles Gold, was glänzt. Dementsprechend schauen wir, dass wir da einfach performen. Und das ist genau das Wichtige. Du hast genau gesagt, Basti, jetzt müssen wir nur schauen, du musst jetzt deine normale Stärke, deine normale Form irgendwie wieder auf die Straße bringen, musst gar nicht überperformen. Ich glaube, das ist nicht notwendig, aber du musst zumindest zeigen, dass du nicht ein totaler Unsicherheitsfaktor bist. Und da sind 2, 3 Spieler dabei, wo ich einfach hoffe, dass die Länderspielpause hier gut genutzt haben, um ein bisschen den Kopf klar zu bekommen. Weil das ist, denke ich, nur eine Kopfsache. Oder könnt ihr es euch anders erklären?
Es ist immer schwierig, wenn du halt nicht mit den Leuten direkt sprichst. Ich glaube, es ist schon eine Kopfsache. Es ist auch, glaube ich, nochmal so ein bisschen, dass man vielleicht auch das Spielsystem ja nochmal so ein bisschen verändert hat. Man steht halt auch wahnsinnig hoch, aber primär wird es jetzt erstmal so eine Kopfsache sein, dass du da halt irgendwie in diesen Rhythmus wieder irgendwie reinkommen musst.
Kannst du es dir denn irgendwie erklären, Patrizia? Warum funktioniert oder warum hast du diese Häufung an individuellen Fehlern gerade in den letzten 2, 3 Spielen gehabt?
Ich glaube schon, dass es eine Kopfsache ist. Ich glaube, das ist auch ein bisschen die Kehrtseite davon, dass du ein junges Team hast, also ein sehr, sehr junges Team. Aber es betrifft natürlich nicht nur sehr, sehr junge Spieler. Wir haben auch schon gesagt, keine Ahnung, Robin Koch ist auch nicht auf seinem Top-Niveau und das ist ja jetzt auch nicht mehr einer der jüngsten Spieler im Kader. Ich glaube, das bedingt sich auch gegenseitig so ein bisschen. Dann hat, weiß ich nicht, dein Nebenmann nicht sein Top-Niveau und irgendwie kommen seine Pässe nicht genau so, wie du es sonst gewohnt bist und irgendwie, weiß ich nicht, dann zweifelst du oder, also ich kann mir auch schon vorstellen, dass sich das so ein bisschen durchzieht und dass es jetzt auch unglücklich ist, dass da mehrere Spieler gleichzeitig betroffen sind, dass du auch im Mittelfeld ein Larsson nicht das abruft, was er abrufen kann. Ist aber wiederum, das ist ein sehr, sehr junger Spieler und bei dem war es auch erwartbar, dass das irgendwann kommen wird. Der hat ja eigentlich durchweg performt und wir hatten das noch nicht, dass der in so einem Tief hängt. Aber jeder, also ich traue jedem dieser Spieler zu, dass sie sich da auch wieder rausziehen können, dass es halt eben eine Phase ist. Natürlich ist es unpraktisch, wenn das gleichzeitig passiert und man dann auch nicht so wirklich Optionen hat, ohne irgendwie groß das System zu ändern, da was dagegen zu tun. Natürlich, in Larsson kannst du vielleicht noch mit einem, weiß ich nicht, Chaibi-Skiri-Doppel-Move ersetzen, aber in der Abwehr ist es jetzt halt durch Verletzungen auch ein bisschen eng geworden. Deswegen habe ich aber auch große Hoffnungen, wenn Christensen zurückkommen sollte demnächst. Also ich glaube, da gab es ja schon so langsam Annäherungen daran, dass er wieder fit werden könnte. Und ich glaube, das kann schon ein relativ großes Problem lösen, weil der eben variabel ist. Du kannst ihn auf dem Außen einsetzen, du kannst ihn aber auch in die Innenverteidigung stellen. Und es ist ein, das ist so ein Typ, den haben wir, finde ich, aktuell nicht auf dem Platz. Ich glaube, der scheißt auch mal die Leute zusammen, da hat er gar kein Problem mit. Hm. Und ja, der, also der bringt einfach was mit, was uns fehlt, finde ich aktuell. Und stimmt, man hat auch gemerkt, seit er weg ist, ist so ein bisschen so ein Bruch. Und dir fehlen natürlich auch Optionen. Deswegen, ja, lege ich da ganz, ganz große Hoffnung rein, wenn der wieder zurückkommen sollte. Aber natürlich, der war jetzt auch länger raus, auch ihm muss man Zeit geben. Es kann auch sein, dass er zurückkommt, dann ein paar Einsatzminuten bekommt oder halt auch direkt Startelf, keine Ahnung. Und dann eben auch noch nicht das abruft, was er abrufen kann. Das muss man ihm dann auch zugestehen. Ich glaube, das muss sich alles finden. Wahrscheinlich ist es auch, vielleicht ist es einfach, weiß ich nicht, aber in meinem Kopf ist das immer alles komplex und da gibt es viele Faktoren, die mit reinspielen, sonst würde man es ja leicht abstellen können. Und das ist eben nicht so. Und ich glaube schon, weil wir ja eben die Diskussion hatten, dass das in der Mannschaft jeder erkannt hat, dass das im Trainerteam jeder erkannt hat, dass das aber eben nicht einfach mal so mit einem Fingerschnipsen zu beheben ist, sondern dass da vielleicht ein paar mehr Dinge, ja, an ein paar mehr Dingen gearbeitet werden muss oder eben, dass auch nicht, dass man manchmal auch einfach nichts machen kann, dass es vielleicht von einzelnen Spielern abhängt, wann die sich mental vielleicht wieder ein bisschen fangen. Das weiß ich nicht, aber ich, ja, stell's mir auf jeden Fall schwerer vor, als es das ist, was wir hier gerade so besprechen können.
Am meisten helfen, glaube ich, Spiele, wo du gut performst und gewinnst. Das ist immer das, ja, die einfachste Regel. Ne? Jetzt am Sonntag haben wir ja dafür eine gute Chance. Trotzdem sehe ich auch so. Nee, Patricia, bin ich voll bei dir. Ich denke auch, dass es tatsächlich sehr komplex ist. Und wenn es so einfach zu lösen wäre, dann glaube ich, hätten die Verantwortlichen da sicherlich schon einen Weg gefunden. Oder Basti, weißt du noch mehr? Warum meinst du denn, warum die Einzelspieler momentan so, ja, ich sag mal, in so einem Kollektiv dann doch irgendwo nicht so performen, wie sie es eigentlich können?
Ja, ich glaube, Patricia hat das mit dieser Komplexität schon gut beschrieben. Man stochert ja dann auch immer so ein bisschen. Also es gibt ja dann harmlose Gründe, es kann private Gründe haben, dass du irgendwie mal irgendwie ein bisschen durch den Wind bist, das haben wir alle. Dann kann das auch irgendwie, ja, einfach im Spiel sich verselbstständigen, dass du irgendwie einen blöden Pass spielst. Also vielleicht hadert Theater auch immer noch mit diesen 2, 3, 4 Pässen in Leverkusen. So. Also bis dahin war der ja auch gut drin. Und seitdem hat er so ein bisschen Unsicherheit drin. Und was man auch dazu sagen muss, Koch und Theat sind ja keine Totalausfälle. So, das sind einzelne Szenen. Ja. Die sind ja im Spiel trotzdem diese stabilen Spieler, die sie sind. Es ist ja nicht so, dass man sagen kann, boah, der ist ja komplett neben der Spur. Nee, der ist in gewissen Situationen so neben der Spur. Deswegen würde ich auch aufpassen, dass man da zu viel reingeistert. Also, dass man jetzt so tut, oh, da muss jetzt das und das passieren. Ich glaube, die einfachste Erklärung ist, dass das bei zu vielen gleichzeitig passiert. Bei Collins, bei Koch, bei Theat, Christensen ist weg. So, bei Larsson ist es auch erwartbar. Wenn das immer nur irgendwie 2 von 5 sind, ist okay. Wenn es dann alle 5-mal sind und dann auch in Situationen im Spiel und in den Sequenzen, dann hast du halt das, was du da hast. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass die Eintracht dieses Jahr auch noch höher steht. Also
definitiv.
Da ist auch irgendwie das Spielsystem angepasst worden und ich glaube, dass es wirklich ja der langweiligste, unspektakulärste, aber wahrscheinlich valideste Grund ist. Dinge müssen sich auch noch einspielen. So, du hast mit Santos einen neuen Torhüter, das muss sich mit der Abwehr erst einspielen. So, die Kommunikation zwischen den Abwehrspielern und dem Torwart muss sich einspielen. Einzelne Situationen, wann kommt er raus, wann kommt er nicht raus. Also ich glaube, dass das ein Gesamtgebilde da hinten ist, was ich halt auch neu einspielen muss. Ja. Und du hast im Mittelfeld eine neue Konstellation und vorne sowieso. Also von daher ist es ja jetzt auch nicht so, dass da dieselbe Mannschaft wie letztes Jahr spielt. Nee, das ist eine komplett andere Mannschaft, die auch anderen Fußball spielen muss. Du kannst jetzt nicht mehr, ja, Usun vielleicht in Abstrichen, aber du kannst jetzt keinen Ball mehr irgendwie aus dem Halbfeld in der eigenen Hälfte Richtung RTGT spielen und der macht den Rest von da alleine. Mhm. So, ich meine, erinnert euch, das ist mein Lieblingsbeispiel, aber erinnert euch an das Tor in Tottenham. Das ist 1 Skiri-Pass und der Rest ist Etikette.
Ja.
Und du musst jetzt halt gucken, dass du mit Johnny Burkhardt einen ganz anderen Schirmertyp integriert bekommst. Du musst einfach schauen, dass du mit Chaby auch jemanden hast, der auch neu auf dieser Position ist. Mit Skiri musst du Geduld haben. Das ist im Endeffekt vielleicht einfach eine Geduldssache. Und vielleicht ist die Stärke, die du in dieser Geduld haben kannst, halt das, dass du eben nicht zweifelst an deinem Weg. Und dass du eben sagst, nee, das passiert in der Häufung einfach nicht mehr und dann ist alles gut. Weil es ist es ja. Wenn diese Sachen nicht passieren, dann führt die Eintracht 6-0 in Gladbach und schießt dort Tore, wo du das Gefühl hast, was ist denn hier passiert? So ein bisschen bildlich, also symbolisch kann man ja dieses Tor nehmen, was Chaibi und Usun da schießen in Gladbach. Mhm. Wo Pass, Hacke und der schießt ihn wie selbstverständlich in den Winkel. Also von daher, ich glaube, wenn du die Fehler abstellst und wenn jeder sich so ein bisschen konzentriert und ich glaube, dass diese Fehler auch dazu führen, dass du dich konzentrierst, wenn du sie gemacht hast, also dass du dann wieder so kleine Backpfeife bekommen hast, dann bin ich noch frohen Mutes, aber wir müssen halt auch die nächsten Wochen abwarten. Das ist halt genau das, was man aushalten muss. Du weißt es halt nicht. Kein Plan. Ich kann jetzt auch nicht garantieren, dass die Eintracht wieder in die Spur kommt.
Oh, bitte.
Ja, das können wir alle nicht. Das kann die Eintracht ja selbst nicht. Also es kann ja kein, also wie soll man das machen? Es ist halt eben so, du siehst, da ist Potenzial da. Das ist klar, das haben sie gezeigt. Und jetzt muss sich das aber halt entweder zusammenfinden rechtzeitig oder halt eben nicht. Und da müssen wir jetzt, glaube ich, alle abwarten. Wir haben es eh nicht in der Hand. Die Mannschaft und das Trainerteam haben es in der Hand, aber wahrscheinlich auch nur bedingt. Du kannst halt manche Dinge auch nicht beeinflussen, wie du gesagt hast. Es gibt auch Dinge wie, weiß ich nicht, du spielst ein gutes Spiel, triffst dreimal einen Pfosten und dann hast du trotzdem die Punkte nicht mitgenommen, die du hättest mitnehmen müssen. Das passiert eben auch und dann hängt es auch daran, wie lässt du dich davon beeinflussen? Ja. Bist du dann im Tief oder nagt das an dir oder kannst du es abhaken? Wie hakst du das ab, dass du jetzt immer anstrengende Spiele hast gegen, keine Ahnung, Liverpool und Neapel? Du spielst halt Champions League, das ist auch eine Belastung. Ja. Das ist geil, das kann dir auch Euphorie verschaffen. Es kann aber auch sein, dass dich das irgendwie dann natürlich vielleicht mental auch auslaugt oder körperlich vor allem, das auf jeden Fall. Das ist eben so, dass es keine einfache Saison ist und man will darüber jetzt nicht meckern oder sagen, wir haben es hier am allerschwersten. Aber es sind natürlich Faktoren, die da auch mitspielen. Und ich glaube, man muss einfach schauen, was die nächsten Wochen bringen. Ich glaube auch, dass man in diese Saison mit einer bisschen sehr krassen Erwartungshaltung reingegangen ist. Also zum Teil, weil wenn ich diese ganzen Prognosen mir angeguckt habe und alle gesagt haben, die Eintracht ist jetzt Bayernjäger Nummer 1, ich glaube, die Eintracht wird Zweiter, da bin ich schon durchgedreht, schon vor der Saison, weil ich mir dachte, Leute, also irgendwie, ich habe es nicht gebraucht und ich weiß auch nicht, ob man diesen, wahrscheinlich lässt es keiner von denen an sich ran, aber ich weiß nicht, ob man diesen zusätzlichen Druck braucht, weil das ist auch ein bisschen unrealistisch, ehrlich gesagt. Deswegen, das hat, also aus meiner Sicht hat es nicht geholfen, da die Eintracht so ultra zu pushen, weil ich das Gefühl habe, dass das Kollektiv so eine krasse Erwartungshaltung jetzt an diese Mannschaft ist, die sie sich nicht mal selbst gesetzt haben und das finde ich ein bisschen unfair, ehrlich gesagt. Ja.
Das auf jeden Fall, wobei du sagen musst, du siehst, was ich auch von dir noch aufgreifen will, Patricia, ist genau dieser Spielverlauf, den du ja nicht beeinflusst oder du weißt nicht, was jetzt im nächsten Spiel alles passiert, welche Szenen passieren. Du hast ja selbst gegen die Bayern und daran muss eigentlich angeknüpft werden, obwohl das Spiel sehr dominant war, ne? Die Bayern ja ein wenig, ich sag mal, zugelassen oder einige Sachen auch haben liegen lassen, hattest du trotzdem die Möglichkeit, ich erinnere nochmal an das Doan-Tor, also diese Handsituation, ja, was dann zurückgenommen wurde. Also du hättest ein Tor gemacht, der Spielverlauf kann sich völlig ändern, auch in so Spielen, ne? Also du erspielst dir ja immer noch die Chancen. Du hast immer noch auch gegen Atletico, da waren auch Situationen dabei, wo du gesagt hast, ja, das sind dann Kleinigkeiten, warum so viele Tore oder warum auf einmal Griezmann schon wieder alleine vorm Tor steht, was ist da los? Aber das Ergebnis war dann zu hoch natürlich, aber an sich hast du trotzdem in Spielsituationen immer mal gemerkt, wenn du ein kleines bisschen mehr Glück, ein bisschen eine andere Konstellation und auf einmal kann sich das ganze Spiel selbst bei diesen, wo viele drüber kotzen und sagen, ach, Mist, hier gegen die Bayern wurdest du total abgeschossen, Atletico wurdest du abgeschossen. Ja, aber selbst da wäre was drin gewesen, wenn der Verlauf ein bisschen anders noch gewesen wäre. Also dementsprechend, ich muss dir tatsächlich sagen, ich ziehe davon eher Hoffnung, als dass ich jetzt das komplett als Negativbeispiele heranziehen würde. Und ihr habt es genau richtig gesagt, jetzt musst du schauen, beeinflussen kannst du es gar nicht, aber auch dort bei Übergegnern in Anführungszeichen, die zumindest eine Schublade eventuell drüber sind, kannst du mittlerweile mitspielen. Du hast die Qualität im Abschluss. Du hast tatsächlich richtig, richtig gute Spieler auf dem Platz. Und wenn sie dann dazu kommen, dass sie performen, spielst du auch damit. Und selbst auf dem Champions-League-Niveau kannst du dann mitspielen, dass du hier nicht überragend und, Patricia, wie du sagst, dass du Zweiter wirst. Warum nur Zweiter? Warum nicht Erster? Warum sind wir nicht als Meisterkandidat in die Runde gegangen? Nee, Quatsch, Spaß beiseite. Aber du merkst einfach die Qualität vom einzelnen Spieler. Und du hast auch Tore gesehen von Usun. Was ein Wahnsinn, ne? Oh. Also daran müssen wir uns jetzt erfreuen. Daran müssen wir uns ranziehen. Und das hat tatsächlich Champions-League-Niveau teilweise. Aber dass das nicht über einen dauerhaften Bereich abzurufen ist, ist uns allen, glaube ich, klar. Und dementsprechend, schön, Basti hat es vorhin auch nochmal gesagt gehabt, wir müssen uns an dem erfreuen, was wir bisher gesehen haben. Und das müssen wir aufsaugen und müssen ins Alltagsgeschäft Bundesliga jetzt unsere Punkte holen. Und dann spielen wir und setzen uns da oben fest. Dann sind wir, glaube ich, alle zufrieden und das gesamte Umfeld. Und dann können meinetwegen irgendwelche Idioten schreiben, was sie wollen. Das sollte uns dann alle nicht zu sehr tangieren. Dann haben wir genug Spaß. Und so hoffe ich das und erwarte ich mir das auch von der Eintracht, dass sie das Alltagsgeschäft irgendwie über die Bühne bekommen und wir tolle Momente, unter anderem Champions-League-Abende und was ihr alles auch schon aufgezählt hattet. Das wäre meine Bitte und meine Freude dran. Das ist sogar, glaube ich, auch das Niveau, worauf wir uns einstellen können und was wir auch erwarten können, dass die Spieler alles geben. Und das ist, denke ich, dann schon sehr viel. Weil der Kader ist gut, die Mannschaft ist gut. Dass wir nicht Bayernjäger Nummer 1 sind, ich glaube, das ist uns auch klar. Aber das müssen wir auch nicht sein.
Ja, ich glaube, das ist eine recht gute Zusammenfassung der aktuellen Situation und wie man vielleicht auf dieses Thema jetzt aktuell gucken sollte. Und wichtig fand ich auch nochmal den Punkt von Basti, der ja gesagt hat, ne, vielleicht fehlt auch so ein bisschen die Eingespieltheit. Wir reden jetzt halt auch davon, dass jetzt gerade mal 6 Spiele in dieser Liga gelaufen sind. Also da passiert noch eine ganze Menge. Von daher braucht man das, glaube ich, jetzt noch nicht komplett irgendwie zu zerreden. Das haben wir schon mehrfach angesprochen, dass der nächste Gegner am kommenden Spieltag der SC Freiburg ist. Wir dürfen ran am Sonntag um 15.30 Uhr. Was erwartet ihr denn von diesem Spiel oder was erwartest du von diesem Spiel, Basti?
Ich erwarte ein schweres Spiel, weil Freiburg ist auch holprig und dann doch wieder ein bisschen besser. Also auch ja nicht greifbar in die Saison gestartet, sage ich mal. Ich glaube, das hatten die so am Anfang auch nicht auf dem Schirm, weil die eine sehr gute letzte Saison gespielt haben und alle verwundert waren, wie gut Julian Schuster, diese direkte Nachfolge von Christian Streich, angetreten ist. Also Freiburg ist auf jeden Fall mittlerweile in den letzten Jahren, haben sie sich auch verdient und haben sie auch gut gemacht, eine absolut stabile, gute Bundesligamannschaft, also immer. Egal, ob da irgendwie mal so kleine Dellenphasen drin sind, also von daher ist das ein sehr schwieriges Spiel. Weil die brauchen die Punkte auch, die spielen daheim, die wissen, dass die Eintracht an gewissen Stellen anfällig ist, das heißt, sie werden ihre Chance wittern, die werden auch noch eine Rechnung mit uns offen haben. Wir haben denen am letzten Spieltag einfach die Champions League vor der Nase weggerissen. So, ich glaube schon, dass das für die auch ein bisschen aufgeladen ist, deswegen dieses Spiel. Aber ich glaube, dass die Eintracht die bessere Mannschaft hat. Und wenn das auf den Platz kommt, dann hat die Eintracht Chancen, dort dieses Spiel zu gewinnen. Das heißt, der Präventivpessimist in mir sorgt dafür, dass ich nach diesen Ausführungen, die ich gerade getätigt habe, von einem 50-50-Spiel reden wollen würde.
Wir haben ihnen nicht nur die Champions League weggenommen, wir haben ihnen auch einen ihrer wichtigen Spieler mit Doan weggenommen, ne? Darfst du auch nicht vergessen. Aber klar, wie du schon richtig sagst, sie sind nicht so richtig gut in die Liga gestartet, hatten jetzt zuletzt dann auch, weil Schuster dann ja auch eher auf so ein, wir packen mal eher defensive Stabilität als Marschrichtung aus, dann 2 Unentschieden dann in der Liga auch sich erarbeitet. Also ich glaube, du liegst da mit deiner Einschätzung nicht so sehr verkehrt. Oder wie siehst du das anders, Patricia?
Nee, ich glaube, das wird eklig auch, ehrlich gesagt. Aber ich habe auch, ich weiß nicht warum, ich habe immer so ein Freiburg-Trauma. Also generell, wenn ich an Spiele gegen Freiburg denke, denke ich immer, dass sie ultra eklig sind. Aber schon seit Jahren. Deswegen ändert sich das jetzt auch nicht. Und ich glaube, das ist sogar auch begründet, wenn ich ehrlich bin. Wenn, wie du es gerade gesagt hast, das ist defensiv geprägt aktuell. Und boah, ich kann mir schon vorstellen, dass man sich da schwer tut. Wir sind auswärts in Freiburg. Ja, ich erwarte da jetzt auf jeden Fall kein krasses Glanzspiel. Würde mich freuen, wenn das passiert, aber ich gehe sehr low erstmal da rein und schau mal, was mich da erwartet, weil, weiß nicht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es so ein, wenn du dann mit einem, nee, wobei, ich wollte gerade sagen, wenn du mit einem 1-0 da weggehst, kannst du froh sein. Aber dann fiel mir ein, wir spielen ja nicht zu null, deswegen. Vielleicht wird es doch kein 1-0, aber zu den Ergebnistipps kommen wir dann noch. Ich muss es mir noch überlegen. Ich glaube, es wird ein schwieriges Spiel, ehrlich gesagt.
Ja, also wenn du dir Spiele mit Eintracht-Beteiligung in den letzten Wochen angeguckt hast, dann sind da immer jede Menge Tore gefallen. Also kannst deinen Ergebnistipp wahrscheinlich schon mal ein bisschen nach oben schrauben. Wie schwer fällt denn jetzt gerade auch das Thema mit den aktuellen Ausfällen? Ne? Jetzt hatten wir ja gehört, Elias Baum hat sich verletzt, Collins liegt jetzt mit einer Grippe noch irgendwie da nieder. Christensen ist wahrscheinlich für dieses Spiel noch nicht fit. Das heißt auch, wenn wir jetzt schon mal so ein bisschen Richtung Aufstellung gucken, Rechtsverteidigerposition ist dann wieder Buta oder wie ist da die Richtung, Dennis?
Alternativlos wahrscheinlich, ne? Ein bisschen schwierig. Finde ich tatsächlich für mich keine gute Lösung oder nicht die optimale Lösung, aber ich hoffe ja, dass im Endeffekt diese Formschwäche der Innenverteidigung ein bisschen behoben ist bis zum Spiel gegen Freiburg. Dann müssen wir eben schauen, dass wir über die Position nicht zu viel über die Seite laufen lassen. Und dann haben wir trotzdem, glaube ich, gute Chancen. Ich würde es auch jetzt gar nicht zu pessimistisch sehen, auch von der Personalie her, weil alle anderen, die wir ja vorhin benannt haben, das sind ja trotzdem, können wir sicherlich eine gute Mannschaft aufstellen. Und da gehe ich mit Basti, dass wir auch individuell die besseren Spieler haben. Jetzt geht es einfach nur darum, dass wir es mal wieder auf den Platz bringen müssen. Und ich glaube, die haben einiges gut zu machen. Mhm. Oder zumindest glaube ich auch, dass die Spieler da richtig Lust drauf haben. Deshalb gehe ich eigentlich optimistisch in dieses Spiel. Glaube allerdings auch, dass wir nicht ohne Gegentor aus der Nummer rausgehen werden. Aber ich denke, oder habt ihr eine gute Alternative für Buta?
Ja, wenn ich mir den Kader so angucke, dann gibt es da nicht mehr so viel. Also klar, du könntest noch überlegen mit einem Knauf, aber der hat ja dann eher in so einem Dreier-Fünfer-Kettensystem dann da als Schienenspieler agiert. Ich glaube, Buta ist da tatsächlich die beste Alternative gerade. Also es sei denn, Collins wird jetzt doch irgendwie hier so wundergenesungsmäßig irgendwie fit, aber zumindest klang das jetzt bislang in den verschiedensten Berichten nicht so, dann hast du da keine wirklichen Alternativen.
Ja, schwierig, weil ich würde auch nicht das System extra ändern, was Dennis gerade so ein bisschen angerissen hat, dieses Schienenspieler-Ding einführen und da irgendwie mit drei Innenverteidigern, mit Amanda vielleicht. Das würde ich nicht machen.
Nee.
Also am Ende ist Buta mit Sicherheit auch keine A-Level-Lösung, aber es ist auch mit Sicherheit keine, die dafür sorgt, dass du sagst, oh, da kannst du das Spiel nicht gewinnen. Mhm. Also ich glaube, Buta ist schon ein Spieler, das hat er auch gezeigt, ehrlich gesagt, der zumindest mitschwimmen kann. Mhm. Also der auch gute Europapokalspiele für uns gemacht hat. Also das ist mit Sicherheit keiner, wo ich sage, oh, der soll 5 bis 10 Spiele machen, aber 3 geht schon. Meine Güte, also jetzt auch kein absolut Blinder. Was willst du machen? So, ja. Es ist jetzt auch nichts, was mich komplett unruhig schlafen lässt. Es ist halt ärgerlich, muss man sagen. Aber es ist jetzt so. Aber am Ende, ganz ehrlich, Leute, wir können fast froh sein, dass er da ist.
Ja, ja, in der Situation auf jeden Fall. Also das war ja am Anfang der Saison noch so ein bisschen Fragezeichen. Da war er ja eigentlich eher so ein
Ausmusterungskandidat. Das war sicher, dass der geht.
Ja.
Das war ja eine absolute Sensation eigentlich, dass der überhaupt nochmal irgendwie im Kader dann mal war und so ein Kram. Und plötzlich steht er gegen Bayern in der Startelf. Also das ist ja für ihn eigentlich ein krasser Weg. Mhm. Das hätte der, glaube ich, selber auch nicht gedacht. Das würde ich nicht Fragezeichen nennen, sondern das war ein komplettes Ausrufezeichen Richtung Abgang. Und ja, eine kleine Fairy Tale, sorry hier. Buta plötzlich von Anfang an in Freiburg spielen.
Wäre schön, wenn auch er es mit einer richtig geilen Leistung gegen Freiburg belohnen würde.
Ne? Aber machen wir jetzt schon Aufstellung?
Das würde ich sagen, ja.
Ja. Also im Tor, Santosch.
Ja, ich glaube, das Thema ist, auch wenn es da Diskussionen gibt, die ich absolut schwachsinnig halte, das ist die gesetzte Nummer 1, der wird auf jeden Fall jetzt spielen und es ist auch wichtig, dass der jetzt das Vertrauen bekommt. Also,
wenn du den jetzt rausnimmst, dann brichst du den ja auch.
Das ist totaler Quatsch.
Ganz kurze Frage, aber Collins war doch, das ist doch auch schon ein paar Tage her, dass der krank war. Warum meint ihr wirklich, dass der nicht zur Verfügung steht?
Ich habe es mich fast nicht getraut zu fragen, weil ich dachte, ich hätte irgendwas verpasst, aber ist das so sicher, dass er nicht spielt?
Ich meine, der kann sogar, es war ja fraglich, ob er nicht heute sogar wieder in der U21 spielt, oder?
Ja, aber hat er gespielt?
Das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber es sind ja auch noch 4, 5 Tage bis zum Spiel gegen Freiburg dann. Das heißt, selbst wenn er jetzt heute nicht gespielt hat, ist das für mich kein Anzeichen, dass er auf keinen Fall fit ist fürs Spiel am Sonntag.
Ist nicht Collins einfach gar nicht mehr zurück zur U21? Oder war da nicht irgendwie, dass der das Safe nicht mehr gespielt hat, weil er krank ist?
Ich meinte
aber
auch.
Ich glaube, das war's, oder? Also hier, Collins reist gar nicht mehr zum DFB-Tross, ihn plagt weiter in einer hartnäckigen Virusinfektion. Der ist gar nicht mehr zurück zur Nationalmannschaft. Aber ja, ist auch gut. Also soll er sich auskurieren? Ich weiß halt nicht, wie doll sein Virus ist, ne? Also kann ja eine kleine Erkältung sein, kann halt auch, weiß nicht, Grippe dauert dann länger, weiß ja nicht, was der hat.
Aber es ist trotzdem noch bis Sonntag.
Bis Sonntag hast du noch Tage Zeit, da könnte noch.
Dann machen wir Collins Brown Kochtheat. Sonntag haben wir schon mal was.
Und die Alternative wäre aber auf jeden Fall Buta dann auf rechts und damit können wir auch leben.
Wir haben uns jetzt aber für Collins entschieden.
Jaha. Mensch. Ja. Was ist denn dann davor eure Doppel-Sechs? Mit welchen Spielern würdet ihr da agieren?
Also ich würde Skiri gerne sehen.
Ehrlich gesagt. Ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr schwierig.
Weil?
Weil ich drei Kandidaten habe und ich kann für jeden gleich starke Argument finden.
Okay. Dann trage also sie vor und wir entscheiden. Oh.
Heulund ist bei mir raus.
Ja.
Ja.
Von den Vieren. Chaby hätte sich es eigentlich verdient zu spielen. Ich finde auch, dass der für Standardsituationen wichtig ist und das könnte gerade in dem Spiel gegen Freiburg, wie Patrizia richtig angemerkt hat, die defensiv knackig stehen werden, mal vielleicht über einen Eckball oder so was zu regeln sein.
Ja.
Gleichzeitig will ich Larsson auch nicht zu lange rausnehmen, weil er muss sich auch aus seinem Formtief so ein bisschen rausspielen, weil er eigentlich eigentlich ist er der wichtigste Mittelfeldspieler, den wir haben. Mhm. Also lande ich eigentlich bei JB Larsson, habe aber aufgrund der letzten Wochen so ein bisschen Skiri-Sehnsucht.
Ja.
Nach Stabilität. Deswegen, aus den dreien musst du halt zwei wählen. Und ich tue mich sehr schwer damit.
Können wir JB vielleicht noch auf einer anderen Position unterbringen? Müssen wir mal gucken. Ich würde gerne Skiri Larsson tatsächlich auf der Doppel-6 sehen.
Ich meine, wir sind ja vier Leute, wir sind ja große Demokraten wie Uli Hoeneß. Wir können ja auch abstimmen einfach.
Das heißt, es bleibt bei Lars und Skiri.
Ich mache auch eine Strichliste, damit wir hier nicht den Überblick verlieren. Jeder darf zwei nennen.
Ja.
Warte mal, ich schreibe einmal auf JB. Oh. Lars und Skiri. So, René, du fängst an.
Weil du jetzt gesagt hast, Heulund ist für dich raus, ist der für mich automatisch auch raus. Also den hast du jetzt gar nicht mehr in deiner demokratischen Liste mit drin.
Das ist keine komplette Demokratie hier.
dann bin ich bei, schwieriges Ding. Skiri Chaby.
Skiri Chaby. So. Ist notiert.
Ja.
Dennis?
Ich bin bei Skiri Larsson tatsächlich.
Ja, schon mal zwei Punkte für Skiri.
Patrizia?
Ja, das wird wild jetzt. Also, ich tue mich schwer und ich habe auch für alle drei Argumente, aber also ich will JB nicht rausnehmen irgendwie, weil er sich das verdient hat und diese Standardgeschichte und ich finde, dass der einen richtig guten Link mit Usun hat. Also, ich finde, die beiden harmonieren sehr, sehr gut. Deswegen würde ich ihn ungern rausnehmen. Und dann ist es halt schwer, weil ich dieses OG-Duo Skiri Larsson jetzt splitten muss. Und ich verstehe, was die Skiri-Sehnsucht, aber gleichzeitig verstehe ich auch den Ansatz, Larsson als wichtigsten Spieler da durchzuziehen. Und deswegen ist wahrscheinlich der dümmste Take, aber ich mache jetzt Larsson, JB. Weil ich mache das jetzt einfach mal so. Vielleicht ist das auch ein bisschen zu offensiv für ein Auswärts. Ich mache das trotzdem so. Einfach auch mal hier ein bisschen Spaß reinzubringen. Weil das ist jetzt eine dritte Kombi, die wir noch gar nicht haben bisher.
Oha, Zünglein an der Waage, ja.
Ich traue mich fast gar nicht, dann den Tag auch zu machen, weil du gesagt hast, es ist vielleicht der dümmste Tag, aber dann mache ich den dümmsten Tag auch.
Ja, dann fühle ich mich aber nicht mehr so dumm, das ist gut.
Aber ich würde auch JB Larsson nehmen. Also JB hat sich's verdient. Wie gesagt, ich habe die Standards angesprochen. Und Larsson, den will ich nicht zu lange draußen lassen, weil ich habe keinen Bock, dass er anfängt zu überlegen. Und ich glaube, bei Skiri kannst du es dann auch immer noch mit Fitness erklären. Und ich glaube, Skiri könnte gegen Liverpool wichtig werden. Weil da musst du, glaube ich, wirklich ein bisschen so einen kleinen Sicherheitsfaktor einbauen. Deswegen schließe ich mich diesem dummen Take von Patricia an.
Dann haben wir jetzt aber eine Pattsituation, weil Chaby hat, wenn ich richtig mitgezählt habe, 3 Punkte. Das heißt, der ist auf jeden Fall safe drin. Skiri und Larsson haben jeweils 2. Sieht deine Strichliste das ähnlich?
Nee, aber dieses Duo wurde ja 1:1 gleich genannt, Larsson, oder?
Ja, nee, ich hatte auch 3 Chaby, 3 Larsson, 2 Skiri.
Weil Dennis hatte auch Larsson.
Skiri, Larsson.
Ja,
weil wir sind 4 Leute, 8 Stimmen, 3.
Ja, okay,
2.
Okay. Okay, also setzen wir Chaby Larsson ins Mittelfeld. Ist auch gut. Haben wir das Thema doch geklärt.
Demokratie mit Leitplanken.
Genau.
So ist
und
es
haben ja gleichzeitig auch schon festgelegt, Skiri spielt gegen Liverpool. Das müssen wir uns dann für nächste Woche mal merken. Ich glaube nicht, dass wir das können, aber wir versuchen es mal. Ja, und die Offensive ist, oder wir haben ja 4 Spieler in der Offensive, machen wir erstmal die Offensive Mittelfeld. Das waren bislang immer dann, oder sehr oft, Bahoya, Usun, Doan. Also meine Tendenz wäre daran auch nichts zu ändern.
Also, um das jetzt mal einzugrenzen, also bei Usun und Doan sind wir uns alle einig, oder?
Ja.
Ja.
Also dann ist quasi noch die andere Geschichte zu entscheiden. Da können wir auch wieder abstimmen, gucken wir mal. Und wenn nicht, missbrauche ich den 93-Chat für eine Abstimmung.
Ja, oder du rufst Marvin an.
Ja.
Telefonjoker Marvin.
Also, weil ich sag Knauf.
Was sind deine Argumente?
Brauche ich nicht.
Okay. Gut, dann brauche ich auch keine. Also ich sag Bahoya, du sagst Knauf. Okay.
Ja.
Dennis.
Ich gehe mit Bahoya.
Ah. Patricia. Be careful.
Für den Fun.
Ja, für den Fun würde ich jetzt Knauf nehmen, aber mein erster Gedanke war Bahoya. Deswegen, ich muss ja auch ehrlich sein. Ich will ja hier auch nicht, ne, als irgendwie Lügner dastehen.
Okay.
Alles klar.
Ja, und dann ist jetzt die Frage ganz vorne.
Eindeutig Wahi.
Ich wollte gerade sagen, fährt der Wahi-Zug jetzt endlich richtig aus dem Bahnhof raus?
Ich weiß leider mittlerweile nicht mehr, ob das ein Zug ist, Alter.
Oder eher so eine Bimmelbahn oder so ein.
Nein, so ein Ding, wo du selber hoch und runter die ganze Zeit machen musst. Wie heißen die?
So eine Lore.
Keine Ahnung, wie das heißt.
Ja, Lore heißen die.
So, da stehen 2 Leute, der eine da. Und keine Ahnung, ich glaube, es ist nicht die Zeit, um Wahi zu testen. Vielleicht dann
kommt
mal
diese Zeit nochmal irgendwann.
In der 60. Minute dann oder so. Also ich würde den auch nicht aufgeben. Also ich bin auch nicht komplett von den Gleisen, was das betrifft, weil mein Cash-Up ist auch zu klein. Ich bleibe jetzt bei Wahi, ich halte zu ihm. Aber für dieses Spiel würde ich Johnny Burkhardt stellen wollen.
Passt.
Ja.
Ich habe nichts dagegen einzuwenden. Ja, hervorragend. Dann haben wir eine Aufstellung. Ist doch schon mal schön. Dann sind wir uns auch an der Stelle schon mal auf demokratische Art und Weise da einig geworden. Jetzt brauchen wir noch Ergebnistipps von euch. Da wird es dann mit Demokratie wieder schwierig, können wir wieder beiseite lassen, weil ihr darf jeder für sich selbst entscheiden. Basti, was ist denn dein Ergebnistipp gegen Freiburg?
Ich sag dir, Eintracht gewinnt 2:1.
Dennis.
Ich tippe auf ein 4:1 für die Eintracht. Nein, mach mal ein 4:2.
Ein 4:2, okay. Dennis hat das ernst genommen, als ich gesagt habe, viele Tore. Patricia, zu welcher Erkenntnis, Ergebnistipp technisch bist du denn gekommen?
Ich wollte auch 2:1 sagen, aber dass wir nicht alle das Gleiche sagen, sage ich 3:1. Dann ist schon mal was anderes.
Ja, da muss ich mir was anderes überlegen.
Da änderst du es dann wieder, Alter. Bei Knauf warst du nicht bereit, Alter.
Ja, ich hatte 3:1 schon aufgeschrieben.
Stimmt allerdings.
Ich hatte Marvin schon aus meinem Telefonbuch rausgesucht, um ihn anzurufen.
Ja. Cool. Ich nehme doch Knauf übrigens. Also als wir
Nein, die Aufstellung ist durch.
Nein, ich rufe Marvin jetzt an, Alter. Marvin muss hier entscheiden.
Wie Marvin sagt Knauf 100%. Marvin sagt immer Knauf.
Sagt immer Knauf.
Ich glaube, Marvin ist Knaufs größter Fan. Also, ja. Und ich habe, also safe, und ich finde auch Knauf hat
ganz
es verdient.
Kurz, Marvin, du bist live in der Sendung, die Leute hören dich.
Ja, hallo.
Hi Marvin.
Hi.
Wir brauchen deine Hilfe.
Ja, und zwar?
Bajoya oder Knauf?
Auf jeden Fall Knauf.
Sehr gut, danke.
Alles klar, macht mal schön weiter.
Danke, ciao.
Always Knauf.
Always Knauf.
Always Knauf.
Hat der Marvin uns gleich noch einen Sendungstitel mit geliefert.
Always Knauf, ja. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob das nicht irgendwie am Ende des Tages ein und dieselbe Person ist, Marvin und Ansgar Knauf.
Ich hab ihn. Meinst du, hast du noch nie zusammen in einem Raum
gesehen? Nee, habe ich nicht.
Eieiei.
Always Knauf.
Always Knauf, ja, sehr gut. Danke, Patricia, für dein Einlenken.
Gerne.
Also sagst du auch 2-1.
Ja, jetzt sage ich auch 2-1.
Sehr gut.
Dann habe ich meinen Ergebnistipp jetzt ganz umsonst geändert. Mann!
Dann kannst du ja auf deinen OG-Tipp zurückgehen.
Warum? Nee. Was wolltest du machen? Auch 2-1.
Nee, ich hatte 3-1 gedacht, weil Patricia ja die Maßgabe ausgegeben hat. Es darf nicht jeder hier das Gleiche tippen oder jeder muss was anderes. Habe ich es jetzt geändert. Jetzt bleibe ich dabei. 4-1, komm. Ab geht's.
4-1. Chaos heute, alle.
Finde ich gut.
Ja. Ja, hervorragend. Also, wir haben Aufstellung, wir haben Ergebnistipp, wir sind hochmotiviert, wir sind große Demokraten. Und dann kommt Italien um die Ecke und denkt sich, große Demokratie, my ass. Ja, Basti fängt schon an, schwer zu schnaufen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Ich hatte es kurz gelesen, nachdem wir angefangen haben mit der Sendung. Italien hat sich entschieden, für 48 Stunden rund um das Neapel-Spiel das Schengen-Abkommen auszusetzen und führt Grenzkontrollen ein, um Eintracht-Fans von der Einreise abzuhalten.
Ich will hier einmal kurz erwähnen, es geht um Fußball, ne?
Ja, ja.
Es geht um ein Fußballspiel, das ist halt komplett gestört. Also es ist wirklich krank, das ist krank einfach. Es geht um Fußball, also ja, das wollte ich nur einmal angemerkt haben. Wir reden hier immer noch von einem Fußballspiel.
Es ist kompletter Wahnsinn.
Wir reden hier über das Schengen-Abkommen, ein europäisches Abkommen, europäische Politikebene erreicht. Wir reden hier vom italienischen Innenministerium.
Und wir reden auch davon, das stand nämlich in dem Beitrag auch drin, da hatte Reschke bestätigt, dass am 23. September, als man sich gemeinsam in Rom traf, also wahrscheinlich Verantwortliche der Eintracht, Verantwortliche von Neapel, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass da auch ein Verantwortlicher der UEFA mit dabei gewesen sein will, dass man das da schon angekündigt hat. Also vor über 4 Wochen hat man quasi schon angekündigt, für ein Fußballspiel ein europäisches Abkommen auszusetzen, Grenzkontrollen einzuführen. Und es kommt mir so vor, als sei das mittlerweile das Normalste der Welt, dass wir so einen Scheiß machen. Was ist denn bitte passiert? In welcher Welt leben wir denn?
Ich finde es einen Skandal. Wirklich einen absoluten Skandal, der gar nicht genug besprochen wird, weil das so eine Tragweite hat. Wir reden hier wirklich wie über ein Fußballspiel. Und da werden solche Institutionen in Bewegung gesetzt, die sich da einschalten. Das ist schon wahnsinnig. Das ist schon wahnsinnig. Macht mir auch so ein bisschen Angst, so in welche Richtung das dann geht. Also wenn das mittlerweile eine Selbstverständlichkeit, ja, 48 Stunden setzen wir das aus wegen einem Champions League-Spiel. Und dann hast du einen UEFA-Präsidenten, der hat letztes Mal schon gesagt, das geht eigentlich nicht. Ja, was soll das heißen, Bruder? Wie das geht eigentlich? Ja, scheinbar geht es ja schon. Ja, dann werden wir die Regeln ändern. Dann denke ich mir so, boah, die Regeln sind schon eigentlich so. Brauchst keine Regeln ändern, das geht eigentlich nicht, weil immer, wenn diese Verbote ausgesprochen werden, werden die immer nachträglich von ordentlichen Gerichten gekippt. Und dann hast du halt ja nichts davon, weil dann das Spiel vorbei ist. Da muss eine Lösung gefunden werden, weil ich bleib dabei, eigentlich müsste Neapel dann darunter leiden und man müsste sagen, so Leute, ihr könnt das Spiel aber dann dort nicht austragen. Das gehört zu den Voraussetzungen
genau
dazu.
Genau so ist das nämlich, ne?
Wenn ihr nicht in der Lage seid, die Sicherheit von 3000 Leuten zu garantieren,
ja,
dann könnt ihr nicht mitmachen. Und wenn, müsst ihr mir erklären, warum. So, weil das ist ja eigentlich was die Bevölkerung vor Ort in Alarmbereitschaft versetzen sollte. Wenn die da schon kapitulieren, würde ich mir es nicht hochrechnen wollen. Was ist denn, wenn wirklich mal was ist? Also wie kann es denn sein, dass die sich nicht zutrauen, 3000 Leute da irgendwie sicher zu empfangen, was ja auch schon stattgefunden hat. Ich meine, wir beschweren uns ja hier auch schon immer über die Behandlung von Auswärtsfans, aber zumindest wirst du behandelt. Die wollen ja erst gar nicht, dass du kommst. Und man merkt einfach, dass Fußballfans gar keine Lobby haben, gar nichts. So, das kann einfach gemacht werden, das bockt doch keinen.
Ja.
Ich würde wirklich gerne mal den Aufschrei an anderen Stellen wissen.
Und ich möchte auch nochmal dran erinnern, Wir hatten nach der Europameisterschaft 2024, wo man ja auch in Deutschland diese Grenzkontrollen dann temporär eingeführt hat, mit Anlass der Europameisterschaft, haben wir ja auch schon damals gesagt, pass auf, das dauert nicht lang, dann macht das irgendwie Schule und dann machen die das in anderen Situationen auch so, wie es ihnen gerade beliebt. Und es ist halt einfach komplett, dem wird halt komplett nicht widersprochen. Da kann man halt einfach entscheiden, wir machen mal für 48 Stunden hier die Grenze dicht und kontrollieren den Scheiß.
Aber steht da irgendeine Begründung dabei? Weil es muss ja begründet sein, sonst kriegst du es ja normalerweise nicht. Aber was ist die Begründung?
Ja gut, die werden sagen, aufgrund der Vorkommnisse.
Vorkommnisse, was bisher passiert ist, so in der Vergangenheit, ja. Okay.
Mhm. Ich gucke mal gerade, ob ich hier noch irgendwas sehe.
Das ist übrigens auch nichts Neues. Also so Präventivhaft gab es ja auch schon innerhalb von Deutschland. So, dass man sagt, nö, um Gefahr abzuwenden. Aber das geht nicht. Punkt. Das geht nicht, es wird trotzdem gemacht. Du hast das Gefühl, ja, der UEFA-Präsident wird ja auch irgendwie zitiert, von wegen, ja, dann ändere ich die Regeln. Ja, aber ja, René hat es ja vorhin richtig gesagt, die Gelegenheit wäre ja da gewesen. Dann hätte man ja, wenn die Ankündigung da im Raum steht und die Eintracht das auch schon lange wusste, dann hätte man ja jetzt schon längst irgendwas hören können. So, aber ich glaube, das wird einfach so passieren. Und ich glaube auch nicht, dass die Eintracht sich da diesen Aufwand ans Bein binden will, da jetzt großartig durch alle Instanzen irgendwie Stress zu machen.
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube schon.
Weil du ja auch lobbymäßig bei der, du willst es ja auch nicht mit der UEFA verscherzen, in Anführungszeichen. Ja.
Also ich glaube schon, dass man das erstmal geprüft hat, was sind die Möglichkeiten, die man da hat und was sind die Erfolgsaussichten. Aber wie du richtig sagst, da werden ja, wie gesagt, auch Verantwortliche der UEFA dabei gewesen sein. Die kennen ja ihre Regeln und ihre Statuten auch. Die haben sich anscheinend auch nicht dafür entschieden, dann zu sagen, gut, dann lassen wir das Spiel woanders austragen. Welche Möglichkeit soll denn die Eintracht da haben, außer, ja, wenn sie es halt wirklich für relevant hält, da durch sämtliche Instanzen zu gehen. Aber dass das dann auch vor dem Spiel noch entschieden wird, daran glauben wir doch selbst alle nicht. Das kommt dann wieder eine Woche danach und dann ist halt trotzdem zu spät. Also es ist einfach ein komplettes Trauerspiel, wie auf dieser nicht nur nationalen, sondern auch mittlerweile auf dieser internationalen Bühne mit Fußballfans einfach umgegangen wird. Und man muss sich, glaube ich, wirklich überlegen, ob man heutzutage noch jemandem raten sollte, Fußballfan zu werden.
So drastisch, René. Will ich es jetzt nicht ausdrücken. Aber es ist einfach eine absolute Gängelei. Und der Basti hat vorhin was ganz Wichtiges gesagt, es fehlt komplett die Lobby. Ne, es müsste viel mehr Aufschrei geben, viel mehr Vollgas dagegen, weil das kann wirklich nicht sein. Du wirst ja hier wirklich eh schon immer, und Basti, du als Allesfahrer sozusagen, du erlebst es ja jedes Mal, was wird ja eh schon behandelt wie letzter Dreck vor Ort in den meisten Bereichen. Viehtransport ist da ein guter Vergleich. Und jetzt ist nochmal eine andere Ebene erreicht, also es wird wirklich skurril und ja, Ziel ist anscheinend wirklich, dass niemals wieder irgendjemand auswärts, am besten noch mehr Fernseh, noch mehr Splitten und Geld darüber zu holen, und die Leute sollen bloß fernbleiben, außer die in der Loge sitzen vielleicht, keine Ahnung, aber das ist schon sehr, sehr skurril, also ärgert mich auch massiv, aber gut, heißt, Basti Red ist jetzt hier der Lobbyist hoffentlich demnächst. Oder ja, findet eine gute Lobby. Aufbauen bitte, wir unterstützen dich, Basti. Ja?
Ich glaube, es wird halt wirklich schwierig, als einzelner Fan oder auch als Fans von einem einzelnen Verein da irgendwas zu tun. Du müsstest halt wirklich das über das größere Ganze, über das Kollektiv von mehreren Vereinen, vielleicht sogar von der ganzen Liga irgendwie hinkriegen, und das wirst du halt nicht schaffen. Ja, ein sehr, sehr trauriges Thema eigentlich jetzt zum Ende der Sendung.
Auf jeden Fall.
Aber wir wollten es nicht unbesprochen lassen. Mal gucken, vielleicht besteht ja doch noch ein bisschen, Entschuldigung, ein bisschen Resthoffnung, dass da sich da noch was tut. Gut, habt ihr denn sonst noch weitere Themen auf euren Zetteln, die ihr gerne besprechen wollen würdet?
Nein.
Das trifft sich gut, weil meine Stimme hat sich nämlich auch dazu entschieden, nicht mehr weiter sprechen zu wollen. Von daher würde ich sagen, machen wir dann hier auch den Sack zu. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart hier beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 592. Wir wünschen euch eine schöne Rest-Länderspielpause. Und wenn ihr am Sonntag unterwegs seid nach Freiburg, ein schönes Auswärtsspiel. Und dann werden wir uns in nächster Woche wieder melden. Mal gucken, ob das mit dem Dienstag hinhaut, weil Mittwoch ist ja Liverpool. Da werden wir mal noch ein bisschen eruieren müssen, wie das in unsere Terminkalender passt. Von daher einfach mal unsere Webseite im Auge behalten. Dann seht ihr, wenn die neue Folge nächste Woche rauskommt. Bis dahin, macht's gut.